Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Gesund gefragt und heute geht es um ein Thema, das wir wirklich alle kennen, Stress. Egal ob das Termine sind, Familie, Arbeit, Nachrichten, Handy, Verpflichtungen, Pipapo. Ja, manchmal fühlt sich das so an, als würde der Kopf gar nicht mehr richtig runterfahren und genau dann fällt oft ein Begriff, nämlich Cortisol. Viele nennen es ja das Stresshormon, aber ist Cortisol wirklich so schlecht, wie es manchmal klingt? Fakt ist ja auch, wir brauchen es, um bestimmte Dinge im Alltag zu wuppen und leistungsfähig zu sein. Und da bin ich schon sehr gespannt, Alex, was wir heute alles über Cortisol lernen, sowohl positiv als auch negativ.
Ja, Thorsten, wir haben ja schon ganz viel in unserer Podcast-Folgen darüber gesprochen, welchen großen Einfluss Stress bzw. das verbundene Hormon Cortisol auf unseren Körper letztendlich hat und uns entscheidende Frage gestellt, okay, was mache ich denn jetzt, wenn ich so viel Stress habe? Also was kann ich aktiv dagegen tun? Und in der heutigen Folge wollen wir unbedingt darüber sprechen, wie ich auf natürlichen Wege einen positiven Einfluss auf meinen eventuell zu hohen Cortisolspiegel haben kann und wie ich diese Reaktion meines Körpers vielleicht signifikant senken kann. Und ich glaube, das kann ganz spannend werden.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Cortisol, das heißt für viele Stresshormon und die Menschen denken sofort, das muss weg. Aber ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Wir haben es eben ja schon angedeutet, Alex. Welche Aufgaben, um mal wirklich vorne anzufangen, bei Null quasi, hat denn Cortisol in unserem Körper? Und warum ist es erst einmal etwas ganz Normales und ja auch Wichtiges für uns?
Wenn man von Cortisol spricht, klingt das natürlich ganz oft so, als wenn das erstmal etwas grundsätzlich Schlechtes wäre. Aber tatsächlich ist Cortisol ein lebenswichtiges Hormon. Und ohne Cortisol könnten wir morgens weder richtig aufwachen, noch mit körperlichen, mentalen Herausforderungen irgendwie umgehen. Und interessant ist ja auch, dass der Körper die Cortisolproduktion immer an den jeweiligen Tagesrhythmus quasi anpasst. Das heißt, die Werte steigen morgens ab nach oben. So nach ca. 30, 40 Minuten haben die meistens so ihr Peak erreicht. Und dann entfaltet ja auch Cortisol seine ganze Wirkung. Also es sorgt dafür, dass der Körper schnell Energie bekommt, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, beeinflusst ganz viel unsere Aufmerksamkeit, Konzentration, Reaktionsfähigkeit, senkt aber auch zum Beispiel Entzündungsreaktionen. Also das heißt, gerade in Situationen, die unsere volle Aufmerksamkeit erfordern, ist Cortisol ein echter Vorteil. Und wenn wir eine wichtige Präsentation haben, sportliche Höchstleistung oder ähnliches, auf eine unerwartete Reaktion zu reagieren, dann muss unser Körper Cortisol produzieren, damit wir erstmal leistungsfähig sind. Deshalb ist es von der Grundidee her erstmal ein ganz wichtiges Hormon.
Und so kurzfristiger Stress, der kann auch richtig gut sein. Ne? Also man kennt das ja selber. Also ich merke das auch oft, wenn ich so ein bisschen verpennt bin morgens. Und dann muss ich mich aber eigentlich auf irgendwas konzentrieren und ich komme nicht so richtig in die Puschen. Dann kommt der Anruf vom Chef oder sonst was und dann ist man ja von 0 auf 100 in wenigen Sekunden. Das heißt, dieser ganz kurzfristige Stress, der macht uns ja erstmal wach, konzentriert und auch handlungsfähig in dem Moment. Das hat ja wieder was mit diesem angesprochenen Überlebensmodus zu tun. Aber was passiert denn, wenn dieser Stresszustand nicht mehr richtig abklingt? Auch das gibt es ja, Thema Burnout. Woran merkt der Körper denn, jetzt wird es wirklich zu viel?
Ja, du sagst es. Also kurzfristiger Stress ist zunächst erstmal etwas ganz Normales und ja auch sogar Nützliches. Also unser Körper ist darauf ausgelegt, auf Herausforderungen zu reagieren. Und gerade wenn wir unter Zeitdruck sind, eine wichtige Entscheidung treffen müssen, ungewohnte Situationen haben, muss unser Körper sein Stresssystem aktivieren. Das Problem entsteht aber nicht durch den Stress selber, sondern durch unsere unzureichende Reaktion darauf. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie so eine Art, ja nehmen wir mal ein Auto als Beispiel. Also normalerweise wechselt sich im Körper halt Anspannung und Entspannung ab. Also wird es mit dem Auto vergleichen wie ein Gaspedal und Bremse. Und das Gaspedal ist unser Sympathikus, der hat schon so einen schönen Namen, der aktiviert uns. Und die Bremse ist der Parasympathikus, also der Gegenspieler, der ist quasi für Erholung und Regeneration verantwortlich. Und das hauptsächliche Problem ist eigentlich das, wenn unser Körper dauerhaft aufs Gaspedal drückt. Denn unser Körper merkt es nicht, ob der Stress jetzt durch eine wirkliche Gefahr entsteht, weil da jetzt gerade der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, wie beim Neandertaler, oder ob das jetzt die ständigen E-Mails sind, der Zeitdruck, permanente Erreichbarkeit und dein Handy macht alle 2 bis 3 Minuten Ping. Und Thorsten, du kennst ja bestimmt dieses Phänomen. Wenn du super viel zu tun hast und dann hast du Urlaub Und bummst, du wirst krank, oder?
Ja, dieses Phänomen kenne ich tatsächlich. Ich habe sogar vor vielen Jahren mal eine Fernsehreportage genau zu dem Thema gemacht, weil das ist ja kein Einzelfall bei mir, sondern das scheint ja bei ganz vielen Menschen so ein Klassiker zu sein.
Ja, ist nämlich genau dieser Zustand, oder wenn das quasi über Wochen und Monate anhält, spricht in der Wissenschaft von einer sogenannten allostatischen Belastung. Klingt erstmal hochwissenschaftlich. Gemeint ist aber damit, und das ist wirklich ein wissenschaftlicher Begriff, der Verschleiß des Körpers, der entsteht, wenn die körpereigene Anpassung dauerhaft gefordert wird. Und das kann sich auf ganz viele Bereiche auswirken. Das heißt zum Beispiel, dass deine Regeneration generell schlechter läuft, dass die Stoffwechselprozesse durcheinander laufen, ob nun der eine Durchfall bekommt, der andere Verstopfung, emotionale Belastbarkeit, du wirst einfach dünnhäutiger oder, wie in dem Fall, jetzt bei dir, das kennst du gut, das Immunsystem gerät aus dem Gleichgewicht und du wirst automatisch krank. Und der Körper sendet ja ganz oft schon viele Warnsignale im Vorhinein aus. Also viele Menschen berichten ja zunächst erst einmal gar nicht von super krasser Erschöpfung, sondern von diesem, was du gerade eben auch schon beschrieben hast, Thorsten, von diesem Angezündetsein. Also ich bin dann ständig unter Strom, ich bin richtig wach, die kommen schwer zur Ruhe, die reagieren ein bisschen schneller. Also das heißt, dieser erste Moment ist gut, aber zu lange ist dann das Problem, wo der Körper sagt, jetzt muss ich mich darauf anpassen und dann wird's gefährlich.
Gefährlich finde ich auch, dass man diese Symptome erstmal gar nicht damit unbedingt in Verbindung bringt. Also ich hatte es zum Beispiel immer, wenn ich im Süden in Urlaub war, dann hatte ich tatsächlich ganz oft Probleme mit Magen-Darm. Ne, da war ich wirklich dann auch so, dass ich sagte, ja, ich vertrage das Essen nicht. Ich habe irgendwas gegessen, was mir nicht bekommt, bis ich erstmal rausbekommen habe. Ja, es war dieser permanente Stress in den Wochen und Monaten davor. Also habe ich erstmal gar nicht damit verbunden. Aber viele Menschen sagen auch, ich bin müde, ich schlafe schlecht, ich habe ganz oft Heißhunger und ja, spüre so diese innere Unruhe ständig. Kann das denn auch mit Stress und Cortisol unmittelbar zusammenhängen oder darf man jetzt auch nicht alles auf Cortisol schieben?
Ja, lass uns doch mal die einzelnen Aspekte so ein bisschen durchgehen. Beginnen wir mal mit dem Schlaf. Thorsten, wie ist denn das bei dir, wenn du Stress hast? Was macht das mit deinem Schlafverhalten?
Ich hatte in den letzten 2 Wochen extrem viel Stress. Ich war auf vielen Produktionen, bin viel unterwegs gewesen, war den ganzen Tag über sehr konzentriert und habe geschlafen wie ein Stein danach, ehrlich gesagt, wenn ich mich abends ins Bett gelegt habe.
Oh, sehr gut. Das ist die positive Variante natürlich davon. Das heißt, wenn du dann merkst, okay, ich bin quasi wirklich ausgepowert, ich habe richtig Gas gegeben. Aber bestimmt kennst du ja auch den negativen Zustand, wenn es kein positiver Stress war, weil du viele coole Projekte hattest. Wenn du dann da stehst und sagst so, oh, ich kann, also abends, ich bin total fertig, bin total groggy, kann aber trotzdem nicht ordentlich pennen. Und das ist ja echt das, was ganz viele am meisten beschreiben. Also wer dauerhaft unter Stress steht, bleibt häufig in so einer Art erhöhter Alarmbereitschaft. Und du bist zwar dann müde und kannst nicht wirklich gedanklich runterkommen oder abschalten, weil du nicht in so einen klassischen Schlafmodus kommst, sondern du bist in so einem dauerhaften Bereitschaftsmodus. Und das, was ja dann oft leider mit dazukommt, dann kommt diese Müdigkeit am Tag. Das klingt ja erstmal widersprüchlich, weil man denkt ja jetzt, ja, aber Stress macht mich doch wach, wieso bin ich jetzt müde? Kurzfristig ist das auch so, aber kannst du dir vorstellen, wie beim Auto, langfristig, wenn ich immer aufs Gaspedal trete, verbrauche ich einfach extrem viel Sprit. So, das heißt, ich bin einfach dauerhaft müde und viele Menschen beschreiben dann diese klassischen Gefühle von wegen, ich bin ausgelaugt, ich bin erschöpft, ich komme gar nicht mehr richtig aus dem Quark, wenn der Stresspegel quasi dauerhaft zu hoch ist. Und dann ist natürlich noch der Punkt, den hast du gerade eben reingebracht, Thema Heißhunger. Aber den kennst du ja wahrscheinlich auch, Thorsten, wenn du viel zu tun hast und dann kommt der Heißhunger, oder?
Ja, das kenne ich auch. Tatsächlich habe ich mich da sehr gut gezügelt. Ich hatte gar nicht so viel Zeit in den letzten Tagen irgendwie zur Süßigkeiten-Schublade zu rennen. Wobei die ist auch bei uns, besteht die wirklich nur noch aus sehr, sehr wenigen Produkten, die da drin liegen. Genau aus dem Grund, weil ich ja wirklich so einer bin, der sehr schnell da mal zu einer Süßigkeit greift in Stresssituationen oder auf der Autobahn mal beim Tanken kurz den Schokoriegel mitnimmt. Das sind so Sachen, wo ich aber auch gemerkt habe, das bekommt mir nicht wirklich gut. Und es ist so ein kleiner Zuckerentzug, ja, aber ich habe heute eine ganz coole Schlagzeile gelesen, die wird dir gefallen. Ich war nämlich eben auch beim Sport und in meinem Fitnessstudio da auf dem Monitor, da stand ein ganz cooler Spruch: Zucker ist das neue Kokain. Und daneben lief auf dem anderen Fernseher aber eine Werbung für Schokoriegel auf einem Fernsehsender. War jetzt ganz lustig, aber ich fand diesen Satz, Zucker ist das neue Kokain, bringt es ja eigentlich auch auf den Punkt, weil das macht uns ja auch ganz viel Stress im Leben.
Ja, und gerade diese Heißhungerattacken, die sind leider halt auch wirklich biologisch begründbar. Denn man hat da ganz interessante Studien schon so gemacht. Man hat nämlich einfach Probanden genommen und hat die so eine knappe Woche, circa 6 Tage lang, nur jeweils 4-5 Stunden schlafen lassen pro Nacht. Also man hat den einfach so 1-2 Stunden locker weggenommen. Und was dabei passiert, ist signifikant schnell, denn dieses Sättigungshormon Leptin sinkt um über 20% ab und gleichzeitig steigt das Hungergefühl. Und alle Teilnehmer in dieser Studie haben davon berichtet, dass sie mehr Verlangen haben nach klassischen Süßigkeiten, energiereichen, kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Und deshalb erklärt das natürlich auch, warum dann ganz viele Menschen in stressigen Phasen dazu übergehen, ganz viel, ich sag mal in Anführungsstrichen, zur Tanke zu fahren und dann aufzufüllen. Aber leider nicht den Tank, um den Sprit nachzufüllen, sondern leider das Süßigkeitenregal. Und das ist halt leider wirklich erklärbar, weil der Körper natürlich sagt, hey, jetzt habe ich einen Alarmzustand, jetzt brauche ich natürlich viel schnelle Energie. Mhm.
Zumindest sind die Süßigkeiten günstiger als der Sprit aktuell, ne? Da überlegt man sich dann, tanke ich voll oder nehme ich den Schokoriegel? Aber man muss ja nochmal auf die Symptome gucken gerade, denn klar, das sind alles Symptome, die mit Stress zu tun haben können. Aber es gibt ja bestimmt auch so Situationen, wo auch du vielleicht sagst, na ja, da sollte man mal vorsichtig sein, vielleicht doch mal genauer hingucken oder gegebenenfalls auch mal zum Arzt gehen, weil so Symptome wie dauerhafte Müdigkeit, auch Heißhunger etc., das kann ja auch andere Ursachen haben unter Umständen.
Ja, wichtig zu erwähnen, ne? Man kann nicht immer alles auf, ich habe jetzt zu viel Cortisol und bloß weil ich 20 Instagram-Reels gesehen habe, muss das mein Cortisolspiegel sein. Nein. Die Symptome davon sind einfach auch unspezifisch, das muss man halt festhalten. Also ob es nun die Müdigkeit ist, Schlafprobleme, Heißhunger, Konzentrationsschwierigkeiten, könnte halt zum Beispiel auch auftreten, wenn du einen Eisenmangel hast, Vitamin B12-Mangel hast, wenn du eine Schilddrüsenerkrankung hast. Bei bestimmten Medikamenten, bei chronischen Entzündungen, bei Depressionen zum Beispiel auch ein wichtiger Aspekt. Also man sollte dann schon vorsichtig sein, wenn man das dann irgendwo so in Social Media hochgehypt wird. Aber wer wirklich seit Monaten unter ausgeprägter Müdigkeit, Schlafproblemen, Leistungsabfall leidet, der sollte nicht nur an dieses klassische Stresslevel denken, sondern vielleicht auch mal medizinisch abklären lassen, ob noch eine andere Ursache dahinter stecken könnte. Aber die gute Nachricht ist ja, wenn man das sieht, wie mit gerade eben dem Thema Schlaf oder ähnlichen Aspekten, ich kann halt von mir aus extrem viel dafür tun, wenn Stress in meinem Leben leider vielleicht gerade aktuell oder in Zukunft mal eine wichtige Rolle spielt, einige Veränderungen einzuleiten, die einen ganz großen Unterschied machen.
Ich würde gerne nochmal so ganz konkret auf den Schlaf eingehen. Wir beide haben ja fürs Fernsehen auch schon einige Reportagen zum Thema Schlaf gemacht, wie wichtig der für uns ist. Was passiert denn genau im Körper, wenn wir wirklich einen guten Schlaf haben und so, ja ich sag mal so täglich auf unsere 7-8 Stunden, die ja auch so empfohlen werden, kommen. Also wie funktioniert es genau, dass das eben auch den Stress positiv reguliert?
Meines Erachtens ist Schlaf einer der wichtigsten Regulationsmechanismen unseres Körpers und gleichzeitig leider einer der am meisten unterschätzten Faktoren, gerade was das Thema Stress angeht. Denn ich glaube, viele Menschen da draußen denken oft, okay, wenn wir schlafen, passiert einfach nichts. So nach dem Motto Pause. So, also so wie wir hatten das Autobeispiel, ich schieb's jetzt in die Garage. Sondern nee, der Körper schaltet eigentlich aktiv um von diesem Alarmmodus, den ich im Tag hatte, in eine Art Reparaturmodus. Also der Schlaf ist nicht die Garage, sondern in Anführungsstrichen die Werkstatt, wo ich mein Auto hinbringe. Und was im Schlaf nämlich der ganz entscheidende Aspekt ist und warum das auch direkt mit Cortisol verknüpft ist, unter normalen Bedingungen folgt der Cortisol unserem klassischen Tagesrhythmus. Also hoch am Morgen, ich werde aktiviert, niedrig am Abend, ich kann besser pennen. Aber diese Studie, die ich gerade eben erwähnt habe, mit diesen, ich habe ein paar Nächte mal mit weniger Schlaf, man hat das ausgetestet schon mit einer einzigen Nacht, Thorsten. Eine Nacht mit 4 Stunden Schlaf, ich gebe zu, das ist böse und gemein, das mit Leuten auszuprobieren, sorgt aber dafür, dass die Cortisolausschüttung am nächsten Tag im Tagesverlauf 20-30% höher ist im Durchschnitt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Aspekt, wenn man sieht, dass eine einzige Nacht dafür sorgt, dass du den ganzen nächsten Tag 20-30%, wenn man es mal so sagen will, mehr gestresst bist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Schlaf ist nicht nur Erholung, sondern wie so eine Art Reset für unseren Körper, was man unbedingt beachten sollte.
Ich habe mal 65 Stunden ohne Schlaf ausgehalten in einem Reporter-Experiment.
Respekt.
Ja, aber danach habe ich, glaube ich, auch eine Woche geschlafen gefühlt. Wir kennen das alle, wenn wir uns abends ins Bett legen. Du hast gerade schon gesagt, ne, dann ist man eigentlich müde oder man fühlt sich müde, aber man findet trotzdem nicht so richtig in den Schlaf. Die Situation kenne ich natürlich auch. Das ist dann eben, wenn ich mal eine Phase habe, wo es nicht so viel Spaß macht oder Projekte nicht so toll laufen, das kennt ja jeder aus seinem Leben, dann geht das Gedankenkarussell an, dann kann man es recht nicht schlafen. Ganz böse ist dann, wenn man weiß, ich muss morgen früh raus, ich muss aber jetzt eigentlich schlafen, dann klappt es ja erst recht nicht. Was würdest du denn jemandem raten, der genau sowas durchlebt, also der abends zwar hundemüde ist, aber innerlich überhaupt nicht abschalten kann? Liegen bleiben, weiter versuchen oder was anders tun?
Thorsten, was machst du denn? Wenn du jetzt merkst, oh, ich bin richtig gestresst, richtig unentspannt und nicht im positiven Sinne wie, oh, es war ein cooler Tag, ich hatte heute zwar viel zu tun, aber ich bin richtig gut drauf und kann super gut pennen. Was machst du denn?
Also wenn ich im Bett liege und ich kann überhaupt nicht einschlafen, dann habe ich mir inzwischen angewöhnt, dass ich nochmal aufstehe. Dass ich nochmal ins Wohnzimmer gehe, vielleicht einen Tee trinke, ein Wasser trinke und nochmal eine halbe Stunde aufs Sofa setze, bevor ich wirklich so das Gefühl habe, so jetzt muss ich mich legen, weil sonst schlafe ich gleich ein. Also quasi den Ortswechsel, das ist mir mal empfohlen worden. Also dass das Bett wirklich zum Schlafen da ist und nicht zum Rumgrübeln, dass man in so Situationen einfach mal probieren soll, so einen kleinen Ortswechsel vorzunehmen.
Ja, das ist wirklich schon mal richtig gut. Das heißt, wenn man wirklich richtig wach ist, das Bett ist ein Ort der Ruhe, nicht der Unruhe. Also dann wirklich aufstehen, dass man nicht das Bett mit Unruhe verbindet oder wie so ein Ort, den man meidet, in Anführungsstrichen. Hast du denn aber abends irgendwelche Rituale, um runterzukommen für dich?
Ja, also was ich mir auch so über die Jahre angewöhnt habe, ist, dass ich so gewisse Gewohnheiten abgelegt habe. Also ich habe gerne auch mal abends noch längere Zeit im Schlafzimmer Fernsehen geguckt oder noch mal so ein bisschen auf dem Handy rumgedaddelt. Das sind so Sachen, die habe ich mir tatsächlich auch abgewöhnt, dass ich wirklich so eine gute halbe Stunde vorher ja eigentlich vermeide, drauf zu gucken. Klappt nicht immer, muss ich gestehen, aber ich versuche das einfach und dann wirklich erstmal so für mich runterzukommen und auch das Handy nicht auf den Nachttisch lege. Ja, also das finde ich ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt und dann habe ich so hin und wieder auch so ein paar Atemübungen, die ich mal mache. Aber leider zu unkonsequent, weil die sind ja richtig gut, wenn es klappt.
Also auf jeden Fall dieser erste Punkt, den du gerade eben angesprochen hast, Rituale schaffen, ganz wichtiger Aspekt. Ob es nun um das Lichtdimmen geht, ob es darum geht, die Bildschirmreize zu reduzieren, dass man auch wirklich jeden Abend die gleiche Abfolge hat, dass man ein Schlafzimmer hat in der optimalen Temperatur. Ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte. Und deshalb gerne auch mal Folge 158 anhören. Da haben wir uns nämlich extra nur um das Thema Schlafen quasi gekümmert. Also gesunder Schlaf, so funktioniert's. Deshalb das unbedingt gerne mal anhören. Und dann der zweite Punkt, den du angesprochen hast, Thorsten, bezüglich Gedanken entlasten, um es mal so vielleicht zu nennen. Was machst du denn da, wenn du so am Grübeln bist? Hast du dafür irgendwas, was du so machen kannst, bevor du schläfst?
Nicht wirklich. Also da würde ich mir auch einen guten Tipp wünschen. Also ich versuche dann mir einfach nur zu sagen, Grübeln bringt eigentlich nicht viel, weil jetzt im Moment kann ich es eh nicht ändern. Morgen ist auch noch ein Tag. Mhm. Aber das gelingt mir auch nicht immer. Also ich versuche das dann schon mal mit Atemübungen auch so ein bisschen runterzukommen, aber das ist auf jeden Fall noch so, dass ich sage, da ist Luft nach oben, um das zu verbessern.
Es ist super wichtig, weil viele Menschen liegen halt nicht nur unbedingt wach, weil der Körper nicht müde ist oder so, sondern weil das Gehirn weiterhin, ich nenne es mal so offene Schleifen hat, also mehrere Loops, so Gedanken, Grübelaspekt, ich muss morgen noch das machen, jenes machen. Ich glaube, einer der einfachsten Aspekte wirklich ist der Gedankenparkplatz. Ich habe es jetzt extra so getauft, weil wir heute bei diesem Thema Auto waren als Vergleichspunkt. Also wirklich, wie das Auto, was man in der Garage fährt, Kofferraum aufmachen und alle Gedanken da rein. Und deshalb als Beispiel abends sich dort einen Zettel hinzulegen und alle Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, aufzuschreiben. Und dann neben das Bett zu legen. Und am nächsten Morgen, Thorsten, wenn du sie noch brauchst, nimmst diesen Zettel und guckst da gerne drauf. Und wenn du sagst, nee, waren einfach nur ein paar doofe Gedanken, schmeißt das Ding in den Müll. Aber dass man nicht den Gedanken hat, oh Gott, ich habe was vergessen. Oder ach nee, das musst du auch noch machen. Es ist eine der einfachsten Methoden, aber glaubt's mir, legt mal einen Zettel und einen Stift neben euer Bett. Es wirkt Wunder. Und dann der zweite Aspekt, den du schon gerade eben erwähnt hast, ist Atemtechnik. Deshalb dafür unbedingt gerne mal Folge 77 anhören. Da haben wir nämlich so einen Themenblock gehabt, Entspannung für Körper und Psyche, wo es nämlich zum Beispiel um das Thema Box Breathing geht. Also einer meiner absoluten Lieblingsübungen. Also wirklich total einfach. Box Breathing bedeutet, stellt euch eine Box vor, ganz klassisch, quadratisch, und ich atme quasi 4 Sekunden langsam ein, 4 Sekunden halte ich die Luft an, 4 Sekunden atme ich aus und ich halte wieder 4 Sekunden die Luft an. Und das mache ich quasi so gedanklich, kann man sich dabei immer so eine Art Quadrat vorstellen, was man so abgeht, deshalb heißt das Box Breathing. Aber da gibt es halt ganz viele Methoden, deshalb hört da gerne nochmal in die anderen Folgen mit rein. Es gibt so viele einfache Methoden, die sowas Unglaubliches im Körper bewirken können und mich vielleicht 2-3 Minuten kosten, aber mich runterbringen wie sonst eine halbe Stunde meditieren, um es mal so platt zu sagen.
Absolut, ja, und oft sind es ja diese banalen Sachen, man muss gar nicht so kompliziert denken. Also ich habe auch oft gedacht, Mensch, welche App kann mir helfen oder was kann ich jetzt mal irgendwie ausprobieren? Also es sind wirklich diese ganz banalen Sachen, die dann sehr effektiv sind. Also dieses Box Breathing ist in der Tat, ich habe es dann auch mal ausprobiert. Ich habe das mal gemacht in einem Flugzeug bei sehr, sehr starken Turbulenzen. Da habe ich genau dieses Box Breathing gemacht. Und da muss ich sagen, das hat total gut geholfen, weil in dem Moment, wo man sich erstmal erschreckt, ne, wenn es total rumpelt, das bringt einen wieder so ein bisschen runter.
Ah, sehr gut.
Muss ich auch mal beim Schlafen probieren. Ja, wo wir gerade schon über das Zettelchen neben dem Bett gesprochen haben und den Stift, mach nicht den Fehler und schreib jetzt noch eine Einkaufsliste für morgen, denn ich würde jetzt gerne mal auf die Themen Koffein kommen, Zucker, ja, und generell so das Essen, ja, also welche Rolle spielen denn Kaffee, Blutzucker, regelmäßige Mahlzeiten beim Thema Stress, Alex? Kann es sein, dass wir unseren Körper schon morgens unnötig zusätzlich aktivieren, weil ich bin ja auch so eine Kaffeetante, muss ich gestehen.
Ja, das ist tatsächlich möglich. Und zwar nicht im Sinne von, oh Gott, das ist jetzt todesgefährlich, aber im Sinne von einer Überaktivierung eines Systems, das ja ohnehin schon auf Hochtouren läuft. Und Koffein oder unregelmäßige Mahlzeiten sind jetzt keine klassischen Stressoren, in dem Sinne wie psychischer Druck oder ähnliches, aber sie beeinflussen quasi dieselben biologischen Systeme, wie es bei Stress der Fall ist, durch Cortisol, durch unser Blutzuckerspiegel. Und der erste Punkt, Koffein, Thorsten, ne? Mr. Kaffeetante himself. Was habe ich dir denn zum Beispiel zum Thema Koffein gesagt und Kaffee trinken? Was hast du da so für Regeln?
Ach, ich habe ganz viel gelernt. Das ist mir auch nach wie vor sehr, sehr präsent. Also wenn ich morgens aufstehe, dass ich erstmal dem Körper die Chance gebe, selbst in Gang zu kommen. Sprich, ich warte so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Gehe, also ich mache das dann so, ich gehe ins Badezimmer, ich rasiere mich erstmal, Zähne putzen. Und bevor ich dann so den ersten Kaffee trinke, nehme ich erstmal so ein bis zwei Gläser Wasser, um so ein bisschen die gesamte Peristaltik in Schwung zu bringen. Und dann, ja, dann mache ich meinen Kaffee, meistens auch aufgeschüttet, klassisch im Filter, dann dauert es noch mal ein paar Minuten länger und dann trinke ich, aber eben nicht so raus aus dem Bett und zwei Sekunden später an der Kaffeemaschine. Das habe ich mir abgewöhnt.
Sehr gut, denn das ist ganz wichtig zu wissen. Es gibt quasi Adenosin. Das ist ein Botenstoff, der Müdigkeit signalisiert, der dem Körper einfach vermittelt, du, langsam wird Zeit, dass du dich mal entspannst. Aber Koffein blockiert diese Rezeptoren im Gehirn. Das heißt, das kann dann quasi nicht andocken. Und so wird quasi deinem Körper vorgegaukelt oder es wird quasi dahin gebracht, zu sagen, okay, nee, ich bin noch ausreichend wach. Und man zeigt auch durch ganz viele Forschungen schon, dass Koffein kurzfristig diese Cortisolausschüttung erhöhen kann. Und das ist besonders bei Menschen der Fall, die morgens auf nüchtern Magen das Ganze trinken und die vielleicht auch nicht so sehr daran gewöhnt sind. Also es gibt natürlich so einen gewissen Gewöhnungseffekt, Thorsten, kennst du selber, wenn du regelmäßig Kaffee trinkst, ist es nicht mehr so krass. Aber gerade bei Menschen, die daran nicht so gewöhnt sind oder das gerade morgens nüchtern konsumieren, gibt es einen Anstieg von Stresshormonen um bis zu 30% in den ersten 2-3 Stunden. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und ich möchte gerne immer dafür plädieren, morgens erstmal ruhig, entspannt wach zu werden und dem Körper die Chance zu geben, von alleine wach zu werden und das nicht durch außen von, ich sag mal böse gesagt, in Anführungsstrichen durch Drogen zu unterstützen und dann vielleicht eine Art von Überaktivierung zu haben. Deshalb bitte mit dem Kaffee 30, 45 Minuten warten, bevor das Ganze losgeht. Und gerade morgens ist das Thema, du hast gerade eben noch das Thema Blutzuckerspiegel mit reingebracht, halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Denn Blutzucker ist ganz eng mit unserem Stresssystem gekoppelt. Und wenn du jetzt zum Beispiel gerade morgens, warum ist der Morgen so entscheidend? Weil ganz viele Menschen dort total schlecht starten. Das heißt, es gibt Koffein auf nüchternen Magen, dann gibt es wenig Protein zum Frühstück, dann gibt es leider oft noch einen hohen mentalen Input, weil die Leute schon anfangen, auf dem Handy durch Instagram zu scrollen oder ihre E-Mails schon zu lesen. Und der Körper bekommt dann quasi gleichzeitig mehrere Aktivierungssignale. Also einmal neurologisch, Koffein, hormonell, Cortisol jagt durch die Decke. Und metabolisch, Blutzuckerspiegel ist instabil. Ja, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man morgens schon total unentspannt und wie so ein Duracell-Häschen aus dem Haus rennt. Also man sollte schon dem Körper die Chance geben, ruhig wach zu werden, um es mal so auszudrücken.
Ich hatte die Woche ein Erlebnis. Ich glaube, das passt zum Thema Stress wunderbar rein. Ich musste nämlich ein Formular für eine Behörde ausfüllen und ich habe mich dazu entschlossen, die Online-Variante zu nutzen und habe da 45 Minuten ungelogen alles fein eingegeben, habe Dokumente hochgeladen, PDFs gescannt bzw. verschickt und dann wollte ich zwischenspeichern, weil ich was anderes zu tun hatte und was passiert? Der ganze Mist ist abgestürzt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich bin wirklich vom Laptop gesessen. Ich dachte, der fliegt gleich aus dem Fenster. Ich hatte so eine Wut im Bauch. Ich habe mich so aufgeregt. Also echt verschenkte Zeit, wo ich auch denke, ja super, willkommen in Deutschland. Die Behörden wollen digital werden, aber irgendwie klappt es nicht. Jedenfalls bei dieser Behörde nicht. So, und dann habe ich alles stehen und liegen gelassen und bin zum Sport gefahren. Und ich hab dann meine Gewichte gefühlt verdoppelt, weil ich mich irgendwie, ich dachte, ich muss jetzt irgendwie meine Aggression loswerden und habe dann wirklich eine Stunde da durchgeknüpft. verdoppelt. Danach ging es mir tatsächlich besser. Ne? Also ich hatte wirklich mal so, ich konnte irgendwo so meinen Frust ablassen, indem ich halt Krafttraining gemacht habe, mich bewegt habe aufs Laufband, alles durch, das volle Programm. Danach war ich kaputt und auch entspannter. Und das zeigte einfach, dass diese körperliche Aktivität eine Menge bewirken kann. Aber so grundsätzlich würdest du sagen, ist es immer so direkt so der intensive Sport, der für den Stressabbau das Beste ist? Oder können es auch mal lockere Spaziergänge oder so die eine oder andere Übung am Schreibtisch sein?
Ja, erstmal ein perfektes Beispiel, weil eigentlich ist das die perfekte Reaktion darauf, wie es im Alltag eigentlich zu laufen hat. Bedeutet, wenn du jetzt früher ne, hinter einem Stein dich versteckt hast und auf einmal hast du den Säbelzahntiger gesehen, dann ging natürlich dein Stresshormone durch die Decke, weil du musst ja vorbereitet werden auf körperliche Belastung. Du kannst jetzt ja nicht einfach dich noch aufwärmen und noch eine Viertelstunde aufs Laufband gehen, sondern du sagst so, nee, ich habe jetzt eine Chance zu rennen, entweder zu kämpfen oder in die Höhle zu laufen. Aber dann ist das ja auch passiert. Das heißt, entweder bist du rausgegangen, hast das Tier erlegt oder hast dir gedacht, nee, ich habe keine Chance, jetzt renne ich aber mal richtig flott, wie Usain Bolt in meine kleine Ecke da und kriege mich in irgendeiner Art und Weise. Aber im Alltag haben wir das ja nicht. Dann bist du gestresst, unentspannt und sitzt da immer noch auf deinem Stuhl und weißt, ich sitze noch hier 4 Stunden bei der Arbeit. Und für den Körper macht das wirklich einen krassen Unterschied, ob du regelmäßig körperliche Aktivität hast. Denn man hat Studien gemacht mit über 1 Million Teilnehmern. Und man hat gesehen, dass eine regelmäßige körperliche Aktivität um circa 30% die Wahrscheinlichkeit senkt, für erhöhte Stressbelastung im Körper, depressive Symptome, also alles, was mit Stressreaktionen einhergeht. Und das, was super spannend dabei war, Thorsten, gerade bei einer moderaten, regelmäßigen Bewegung, da reden wir davon, von einem leichten Krafttraining, 1-2 Mal die Woche, von 30, 60 Minuten, ein bisschen mehr spazieren gehen oder ähnlichem, hattest du die bestmöglichen Effekte. Und der Effekt war nicht super bei einer maximalen Intensität, also nicht bei dem Leistungssportler, sondern eher in so einem mittleren Bereich der Belastung. Und deshalb ist es optimal, Spaziergänge, diese Low-Intensity-Geschichten, wie man so schön sagt, oder halt auch zwischendurch, du hast schon gerade das Beispiel gebracht, kurze Bewegungseinheiten. Du weißt ja, was habe ich dir damals mit an die Hand gegeben? Als Beispiel, wenn du telefonierst, steh auf, geh durch den Raum und einmal pro Stunde gehst du bitte die Treppen im Büro hoch und runter. Und schon, bums, hat der Körper viel, viel entspannter auf jegliche Form von Belastung reagiert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal ein Signal nach draußen zu senden. Es geht nicht um High-Quality-Mega-Performance, es geht darum, um alltags kleine Bewegungen einzubauen.
Ich glaube, jetzt atmet gerade die Fraktion Sport ist Mord ein wenig auf. Denn ich würde ganz gerne auch mal über den Punkt sprechen, an dem zu viel Training vielleicht doch zusätzlichen Stress macht. Gibt es das auch?
Ja, denn Sport ist ja dann nicht mehr regulierend, sondern belastend, wenn die Gesamtbelastung des Regenerationssystems quasi von deinem Körper übersteigt. Und das heißt, wenn du wirklich dauerhaft erhöhte Müdigkeit hast, trotz Training, dann hast du einen schlechten Schlaf nach intensiven Einheiten, du hast einen erhöhten Ruhepuls über mehrere Tage. Ein ganz wichtiger Aspekt würde ich unbedingt ab und zu mal messen, gerade wenn ihr vielleicht viel zu tun habt, morgens nach dem Aufstehen im Liegen noch mal den Ruhepuls zu messen, weil der dann gerne mal so 5 Schläge oder vielleicht auch 10 Schläge höher ist als sonst, ist einer der einfachsten Indikatoren für, ich habe gerade aktuell zu viel Stress, oder du halt generell merkst, dass deine Leistung sinkt, dann würde ich mir Gedanken darüber machen, ob ich eventuell vielleicht eher in die Entspannung muss, anstatt in die Anspannung.
Thema Regeneration finde ich ganz, ganz spannend in dem Zusammenhang. Was passiert denn tatsächlich in unserem Körper, wenn wir bewusst langsamer atmen oder ja, 2-3 Minuten Pause machen zwischendurch einfach mal. Kann sowas denn auch helfen, aus diesem inneren Alarmzustand rauszukommen? Ist es da genau dieses Box-Breathing, von dem du eben gesprochen hast zum Beispiel?
Ja, das ist zwar nicht nur ein gefühlter Wert, dass man jetzt sagt, ach, das wäre doch mal eine schöne Idee, sondern nein, man weiß schon, dass 2-3 Minuten langsame Atmung ist jetzt nicht nur ein Entspannungsritual, sondern das ist wirklich eine anerkannte Methode in der Stressforschung. Denn nur 2-3 Minuten eine verlangsamte, fokussierte Atmung sorgt dafür, dass unser Parasympathikus aktiviert wird. Das heißt, unser Vagusnerv, das ist ein zentraler Bestandteil von diesem parasympathischen Nervensystem, ist quasi wie so eine Art biologische Bremse. Und langsames Atmen stimuliert diesen Nerv. Und dann hast du zum Beispiel solche Aspekte, die müssen jetzt nicht jedem da draußen was sagen, aber sowas wie Herzfrequenzvariabilität, die haben wir auch schon ein paar Mal gemessen, Thorsten, für so ein paar Reportagen, wird wesentlich besser, also die Fähigkeit des Herzens auf Anforderungen flexibel zu reagieren. Und was Menschen schon nach wirklich 2 bis 3 Minuten beschreiben, ob das jetzt das Box Breathing ist oder eine andere Atemmethode, dass sie wesentlich weniger Unruhe haben, klaren Kopf haben, eine reduzierte körperliche Anspannung haben. Also das bringt so unglaublich viel, 2 bis 3 Minuten sich auf die Atmung zu konzentrieren. Und wenn ihr jetzt nicht dieses Box Breathing macht, dann probiert einfach nur mal in einer Minute nur 5 Atemzüge zu machen, die einfach tiefer sind, dass ich mal so 10, 12 Sekunden ein- und ausatme. Das bringt schon so unglaublich viel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Körper reagiert so schnell auf eine gesunde, kontrollierte Atmung, weil ihr müsst euch eine Sache vorstellen, das ist mir super wichtig. Warum wirkt denn das so gut? Atmung ist fast der einzige Prozess im Körper, den ich bewusst steuern kann und der direkt mit unserem autonomen Nervensystem gekoppelt ist. Ich kann nicht den Stress verändern, ich kann nicht alle anderen Faktoren, wie mein Magen darauf reagiert, verändern, aber ich kann sagen, welchen Einflussfaktor ich habe. Und das ist definitiv die Atmung.
Ich finde gerade beim Thema Box Breathing oder anderen Atemtechniken, wo man ja erstmal einatmet, die Luft dann auch ein paar Sekunden anhält. Beim Box Breathing sagst du also etwa 4 Sekunden einatmen, anhalten, ausatmen, 4 Sekunden. Da gibt es einen ganz spannenden Aspekt, denn also das habe ich bei mir selber auch festgestellt. Wenn ich einatme, also wenn ich jetzt damit beginne, ich atme ein, halte die Luft, dann spürt man das Herz. Also dann spürt man und ja fühlt richtig, wie das Herz noch richtig schnell schlägt. Und wenn ich das mal so 2, 3 Minuten gemacht habe, dann ist in den Phasen, wo ich die Luft anhalte, kann man wirklich an sich selber auch direkt merken, das Herz schlägt viel langsamer. Also ich finde, dieser Effekt, der ist ja unmittelbar da.
Ja, und das ist ganz faszinierend, wie schnell das geht. Und klingt jetzt ganz blöd, eurem Körper bleibt fast gar nichts anderes übrig, außer sich zu entspannen. Also wenn ich in einer normalen Stresssituation bin, ich garantiere euch, jeder, der das macht, hat davon einen positiven Effekt. Das kann ich nicht falsch machen, das ist kostenlos, das geht immer und überall. Also klingt jetzt ganz blöd. Es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Und deshalb unbedingt mal ausprobieren.
Das Thema Ernährung ist natürlich auch eng mit dem Thema Stress verknüpft. Es geht ja nicht darum, jetzt perfekt zu essen. Aber ja, welche einfachen Dinge können denn helfen, den Körper so ein bisschen stabiler durch den Tag zu bringen? Ja, also zumindest ein paar gute Vorsätze zu fassen, sage ich mal.
Also ich würde auf jeden Fall immer darauf achten, dass ich regelmäßige Mahlzeiten habe. Dieses, ich esse morgens was, dann den ganzen Tag nichts, dann abends nochmal was oder ähnliches, das kann funktionieren, muss aber nicht. Und für den Körper ist es echt eine Herausforderung, wenn er so ganz irritierend Essen bekommt. Also einen Tag 5000 Kalorien, am nächsten Tag 1000 oder so. Also das mag der überhaupt nicht. Da mag er schon eine gewisse Regelmäßigkeit. Dann würde ich immer darauf achten, wirklich bei jeder Hauptmahlzeit Proteine und Ballaststoffe zu haben. Ist einer der wichtigsten, aber auch wirklich simpelsten Hebel, die man so hat, weil Proteine verlangsamen die Magenentleerung, Ballaststoffe stabilisieren, ne, unsere Glukosekurve. Und beides zusammen ist halt super gegen diese Blutzuckerspitzen, die mich halt hochbringen oder halt dann auch leider wieder tief fallen lassen. Deshalb würde ich auf die Dinge immer unbedingt achten. Und du weißt, Thorsten, ich bin ein riesengroßer Freund von Omega-3. Also entweder regelmäßig Fisch essen oder supplementieren, denn man weiß einfach, was für einen krassen Effekt Omega-3 auf Entzündungsprozesse oder halt generell Stress im System sozusagen hat. Und deshalb das ultra wichtig.
Das heißt, es gibt aber natürlich auch Lebensmittel, die den Stress dann total pushen.
Ja.
Ne, die das Ganze noch hochtreiben.
Definitiv. Was fällt dir als erstes ein, Thorsten?
Ach, die Herzinfarktplatte, ne? Currywurst, Pommes mit Mayo und Cola, würde ich mal sagen.
Ja, das sind so der Blutzuckerschwanker schlechthin. Ne? Also das heißt, die zuckerreichen Snacks ohne Proteine, manchmal mehr oder weniger, aber zumindest mit relativ viel Fett, Weißmehlprodukte, ja, all diese schnellen Kohlenhydrate sorgen halt einfach für so eine Achterbahnfahrt. Ne? Dann auch das Thema, auch nochmal zusätzlich ganz wichtig, Thorsten, kennst du das Thema Alkohol? Was macht Alkohol? Denken ganz viele, oh, damit schlafe ich ja super ein, aber halt nicht gut durch.
Da kann ich sogar aus dem Nähkästchen plaudern. Letzte Woche, da hatte ich totale Lust, abends bei einem spannenden Krimi ein Bierchen zu trinken. Aus dem einen Bierchen wurden dann doch 3. Ich war dann irgendwie zugegebenermaßen ein bisschen Knüller auf dem Sofa. Ich habe es gar nicht gemerkt, weil es war so schön frisch, erfrischend. Und ich habe so schlecht geschlafen, wie schon lange nicht mehr.
Ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil der Schlaf wird durch Alkohol verschlechtert und viele stellen sich das oft nicht vorstellen, weil sie sagen, wenn ich Alkohol trinke, schlafe ich total gut. Ja, aber du schläfst meistens gut ein, aber nicht gut durch, denn diese nächtliche Cortisolregulation wird gestört und Regeneration wird reduziert und der Körper wacht eigentlich am nächsten Tag auf, aber sagt so, okay, mein Freund, ich hatte heute Nacht echt viel zu tun, erholt bin ich gerade nicht unbedingt. Das heißt, das sind halt so Sachen, wo man sagen muss, okay, gerade diese energiedichten, nährstoffarmen Lebensmittel verbunden, gerade auch mit Alkohol, das sind eigentlich so Killer, wo man sagen muss, das ist schwierig.
Mhm. Ich habe mir eben kurz vor unserer Podcastaufnahme noch so ein kleines Notizzettelchen geschrieben, so ein Post-it auf den Schreibtisch geklebt, wo ich so ein paar Sachen drauf geschrieben habe, die ich morgen unbedingt machen muss, aber wo ich heute keine Lust und auch keine Zeit mehr zu hatte. Und das ist zum Beispiel so ein kleines Tool, auch was ich dann mache oder ja auch gelernt habe für mich selber, weil es einfach besser ist, mir so ein bisschen den mentalen Druck aus dem Alltag zu nehmen, weil wir kennen das alle, wir arbeiten irgendwo dran und denken, ach komm, das machen wir jetzt noch zu Ende, aber dann kriegen wir irgendwann die Quittung. Also wo ist denn so der Punkt, wo auch du sagst, also wirklich brutal feste Pausen einplanen, vielleicht wirklich auch To-Do-Listen machen und so, ja, so den Alltag zu organisieren. Also du hast vorhin von Ritualen gesprochen, also was ist so dein Ritual, um mentalen Stress im Alltag zu reduzieren?
Also was, glaube ich, erstmal ganz wichtig ist zu sagen, damit möchte ich jetzt auch keinem zu nahe treten, aber wir wollen hier ja auch Real Talk betreiben, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Denn zwei Punkte sind mir erstmal super wichtig festzuhalten. Denn es gibt natürlich unvorhersehbare Situationen, die Stress auslösen können. Also dein Partner bricht sich jetzt das Bein, natürlich ist das logisch, dass du dann sagst, oh Gott, was eine Stresssituation. Aber es gibt ja auch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, vorhersehbare Situationen, die Stress auslösen. Also schreit dich dein Chef dreimal die Woche an, ist das wahrscheinlich, dass das nächste Woche auch passiert? So. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich mal in einer ruhigen Minute dahinzusetzen, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich habe mich da ganz viel mit beschäftigt und ein Name, den ich da super wichtig finde, falls ihr euch da mal ein bisschen einlesen wollt, ist Viktor Frankl. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, Thorsten. Hast du von dem schon mal was gehört?
Ja, im Thema Stressforschung ist ja schon mal gefallen, aber ich müsste mich wirklich auch mal mit dem ein wenig mehr auseinandersetzen, weil du bist nicht der Erste, der mir diesen Namen sagt.
Ist nämlich so für mich der Experte, in Anführungsstrichen, wenn man sie jetzt so nennen könnte, für das Thema Stressforschung oder Umgang mit Stress. Denn das war ein Psychiater und auch ein Holocaust-Überlebender, nur um es mal so mit reinzubringen, rein geschichtlich. Und er nennt es quasi den Raum der Freiheit. Das heißt, man kann sich quasi so vorstellen, zwischen jedem äußeren Reiz, der auf den Körper einwirkt, und unsere Reaktion darauf liegt ja quasi ein Moment der Stille. Und in diesem Moment legen wir fest, wie wir reagieren. Und mir ist ganz, ganz wichtig festzuhalten, wenn ihr in Stresssituationen kommt, analysiert diese. Was für eine Art von Situation war das? War die vorhersehbar? War die nicht vorhersehbar? Und fangt an, eure Reaktion auf diesen Reiz zu trainieren. Denn das, was wir im Podcast besprechen, ist ja quasi die Idee davon. Das heißt, was kann ich tun, wenn Stress auf meinen Körper einwirkt? Und euer Job da draußen, klingt jetzt ein bisschen gemein, aber da will ich ja ganz ehrlich sein, ist es dafür zu sorgen, sofern das möglich ist, da will ich jetzt keinem zu nahe treten, euren Stress genauer zu analysieren, zu schauen, ist das eine Situation, die ich hätte beeinflussen können oder nicht und wie kann ich meine Reaktion darauf beeinflussen oder nicht? Und daran zu arbeiten, zu sagen, okay, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und ich sage das immer so schön in meinen Seminaren, dort wohne ich oder dort probiere ich zu wohnen, dass ich einen großen Einflussfaktor darauf habe. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und das ist für mich so ein Mantra. Und ich glaube, Thorsten, du kennst mich jetzt ja schon eine Weile. Man muss es erstmal schaffen, mich aus der Ruhe zu bringen.
Das kann ich aus mehr als 20-jähriger Erfahrung sagen, ja.
Genau so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist etwas, woran ich extrem gearbeitet habe, wie ich auf Stresssituationen reagiere. Aber du hast ja gerade gesagt, Thorsten, dass du so eine Art von, ja, nennen wir es mal, Aufschreibeliste, To-Do-Liste hast oder ähnliches.
Mhm, genau, ja.
Das hat auch wirklich einen Begriff, den man dafür gebracht hat, nämlich quasi Externalisierung. Klingt jetzt erstmal rein wissenschaftlich, ist es auch ein bisschen. Also quasi wie eine Art von externer Speichererweiterung. Also als hättest du quasi noch so einen USB-Stick dabei, der deine Gedanken nimmt und die in irgendeiner Form externalisiert, also auf eine externe Festplatte packt. Und der Vorteil davon ist einfach, dass diese kognitive Last, die du hast in dem Moment, sinkt. Also das Arbeitsgedächtnis wird entlastet, das Stresssystem wird weniger aktiviert und eine gute Liste reduziert wirklich deinen Stress. Aber Obacht, wenn sie vollständig ist. Also zwei Gedanken aufzuschreiben macht keinen Sinn. Also bist du wirklich hardcore genervt. Setz dich hin und schreib alles auf, was dir richtig auf die Nerven geht. Und dann bist du eigentlich so weit, dass du dann sagen kannst, okay, klingt jetzt blöd, aber der erste Schritt ist getan, das Problem ist erkannt und jetzt kümmere ich mich darum. Und ich glaube, das bringt ganz, ganz viel, was ja einen langfristig nach vorne bringen kann, mit Stress besser umzugehen. Und dann natürlich feste Pausen. Planst du sowas ein, Thorsten, bei dir?
Die feste Pause ist eigentlich auf jeden Fall das Mittagessen mit der Familie.
Sehr gut.
Das ist für mich immer so ein schöner Break dann. Über Tag muss ich sagen, weniger. Also ich stehe dann zwar schon mal auf, mache das Fenster mal auf, wenn ich jetzt im Büro bin oder gerade in irgendeinem Schnitt sitze, aber ich habe mal eine Zeit lang feste Pausen eingeplant, wo ich mit unserem Hund spazieren gegangen bin, mittags, der leider nicht mehr ist. Das vermisse ich auch sehr, also diese Zeiten und den Hund natürlich auch. Aber das war immer toll, weil das auch so eine Art Ritual war, zu sagen, komm, jetzt 14 Uhr, 14.30 Uhr erstmal eine gute halbe Stunde laufen, raus an die Luft. Das hat sehr gut getan und ich merke jetzt, dass ich so wieder, ja, so teils auch in alte Muster verfalle, wo ich dann wirklich dann nach dem Mittagessen bis abends durcharbeite.
Okay, und bist du denn unabhängig davon auch der Typ, der so am Handy rumdaddelt oder Instagram und sich dann da so verliert? Bist du so ein weiter Scroller oder wie ist das bei dir so?
Es kommt immer auf die Situation an. Also wenn das Fernsehprogramm nervt oder mich nicht interessiert, dann nehme ich auch schon mal das Handy, klar. Und dann, das kennen wir ja alle, dann gucken wir uns was an. Oh, das ist ja witzig und das ist interessant. Und dann vergehen die Minuten doch schon mal schnell. Und dadurch, dass ich beruflich auch viel mit dem Smartphone arbeite und ja auch auf Instagram aktiv bin, kommt da natürlich eins zum anderen, dann verbringe ich teilweise schon sehr viel Zeit mit dem Bildschirm.
Ja, und ich glaube, das sind beides wichtige Punkte. Also zum einen, dass ich mir feste Pausen schaffe und die würde ich auch wirklich einplanen wie den Heiligen Gral. Also, dass ich mittags 10 Minuten rausgehe oder dass ich vormittags mir einmal 10 Minuten einbaue und am Nachmittag nochmal 10 Minuten, wo ich vielleicht die Tasse Tee trinke, mich kurz auf die Terrasse setze oder wenn ich im Büro bin, dann zumindest einmal kurz rausgehe, die Treppen hoch und runter laufe und durchatme. Denn ich glaube, was ganz wichtig ist, selbst wenn Leute frei haben und zu Hause sind, ganz viele Leute, selbst wenn sie Freizeit haben, heißt das nicht, dass sie auch automatisch eine reizfreie Zeit haben. So, das heißt, dieser Körper, der die ganze Zeit in diesem Dauer-On-Modus geschaltet ist, hat ein riesengroßes Problem. Und da gehört auch Instagram dazu und Social Media und all diese Geschichten. Denn du hast halt immer eine ständige potenzielle Unterbrechungsgefahr sozusagen. Bist immer Dopamin getrieben, weil es gibt ja immer neue Nachrichten, das Handy macht Ping, auf Instagram kannst du immer weiter scrollen. Aber es gibt ein großes Problem bei diesem Weiterscrollen. Es gibt keinen natürlichen Endpunkt. Es gibt kein Ende dabei. Das heißt, du musst ja eigentlich selber eins festlegen. Und das ist ein riesengroßes Problem, denn die Plattform probiert dich ja auf ihrer, ja, Bubble zu halten und dort möglichst lange Zeit zu verbringen und möglichst viel Werbung zu konsumieren und dort einfach dementsprechend aktiv zu sein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil guckst du dir ein Fußballspiel an, das ist nach 90 Minuten rum. Guckst du dir einen Film an, wahrscheinlich auch. Aber sich dafür selber feste Zeiten zu legen, sowohl für die Pause als auch für die Aktivität, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Herausforderungen, in denen wir uns aktuell befinden.
Ach, mega spannend. Ich glaube, wir könnten wirklich noch stundenlang drüber reden, weil das sind ja ganz viele Situationen, die wirklich jeder von uns kennt. Aber zum Ende dieser Episode wollen wir nochmal so kurz und knackig die 5 wichtigsten Tipps zusammenfassen. Denn das Schöne ist ja, das sind ganz oft wirklich banale Dinge, die uns aber schon in wenigen Tagen dazu führen können, besser mit Stress umzugehen.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1. Bitte immer, jeden Tag. Ich bin ein riesengroßer Freund davon, 10 Minuten zu gehen nach einer Mahlzeit. Nach dem Essen einmal kurz rausgehen, das ist kein Riesensport. Das ist auch kein riesengroßes Ziel, was ich zurücklesen muss, sondern einfach nur gehen. Das stabilisiert unseren Blutzucker, das reduziert gerade diese Stressgefühl-Varianten, die aufkommen vielleicht im Alltag durch herausfordernde Situationen. Also es ist unglaublich effektiv, deshalb 10 Minuten gehen nach einer Mahlzeit als Gesetz. Tipp Nummer 2, Koffein bitte erst eine Stunde nach dem Aufstehen. Gebt eurem Körper erstmal die Chance, von alleine wach zu werden und dann kann nicht immer noch künstliches Koffein da oben draufhauen. Aber erstmal natürlich wach werden ist der heilige Gral für den Tag. Tipp Nummer 3, probiert mal 3-mal am Tag 3 Minuten durchzuatmen. Also sich wirklich dahin setzen, ob das Box Breathing ist oder ähnliches, also wirklich auf eure Atmung zu achten. Das muss noch gar keine wissenschaftliche herausragende Methodik sein, sondern wirklich nur aktiv etwas für eure Erholung zu tun. Diese 3x3 Minuten bringen unglaublich viel. Tipp Nummer 4. Wenn wir schon bei 3-mal am Tag sind, 3 handyfreie Momente am Tag. Das heißt, ganz wichtig, die ersten 30 Minuten des Tages, mittags 30 Minuten beim Mittagessen und abends die letzten 30 Minuten vor dem Schlaf. Einfach um diese Unterbrechung von dieser Daueraktivierung mal mit reinzubringen, finde ich persönlich unglaublich wichtig, weil man viel zu oft daran rumdaddelt und sich schon viel zu sehr daran gewöhnt hat. Und Tipp Nummer 5 ist für mich der entscheidendste Punkt zwischen Reiz und Reaktion. liegt ein Raum und den unbedingt kennenzulernen. Wer dazu gerne Infos haben will, schreibt mir gerne. Ich habe mich extrem viel mit dem Thema beschäftigt, habe da für mich persönlich extrem viel von mitgenommen für meine eigene Weiterentwicklung, was meine Persönlichkeit angeht. Und wer sich dafür interessiert, gerne melden. Aber ich finde es unfassbar entscheidend, diese, ob es nur eine vorhersehbare oder unvorhersehbare Situation ist, dementsprechend zu analysieren und sich genau anzuschauen, wie reagiere ich darauf und wie kann ich dieses Verhalten verbessern.
Perfekt. Ich habe gerade, während du so schön die Tipps erzählt hast, mal Box Breathing ausprobiert. Ich bin jetzt grundentspannt und ich glaube, ich werde ganz prima pennen heute Nacht. Alex, es war super. Es waren tolle Tipps, also wirklich sehr alltagsnah. Und ich glaube, das sind ja alles Sachen, die können wir in den nächsten paar Tagen ausprobieren. Du hast gesagt, die haben ja auch eine mega schnelle Wirkung, wenn man es regelmäßig macht.
Definitiv. Also wenn du damit erstmal anfängst, vor allen Dingen, ich glaube, jeder wird merken, okay, krass, wie viel entspannter bin ich, wenn ich das gemacht habe und wie sehr habe ich gar nicht gemerkt, wie angespannt ich vorher war. Weil du brauchst ja oft so einen Vergleich, Thorsten. Und deshalb glaube ich, ist es ein riesengroßer Vorteil, wenn man das mal gemacht hat, wie schnell man einen Effekt davon hat. Probiert das ein paar Mal aus und der Vorteil ist, umso häufiger ihr es macht, umso besser wird es auch funktionieren, umso schneller wird es funktionieren.
Und dann hören wir uns ganz entspannt und stressfrei in der nächsten Folge, in einer neuen Folge von Gesund gefragt wieder. Bis dahin, bleibt schön entspannt und natürlich gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.